Herzlich willkommen bei Vinyl und Interview, dem Format, das parallel auf dem YouTube-Channel und im Vinyl und Podcast erscheint. Diesmal war ich zu Gast bei Frank vom YouTube-Channel Franktastisch. Viel Spaß mit dem Interview. Lieber Frank, du hast deinen YouTube-Kanal vor etwa 8 Monaten nochmal gelauncht und damit sozusagen mit Vinyl, HiFi und Co. aus dem Startblock heraus großen Erfolg erzielt. Kannst du uns kurz erklären, was du der Community da draußen auf deinem Kanal anbietest?
Also erstmal hallo. Auf meinem Kanal biete ich halt an, alles rund um Musik, habe mich da so ein bisschen spezialisiert für HiFi, Vinyl und als kleine Besonderheit vielleicht in die Richtung Retro. Da ich ein Faible habe für die alten Gerätschaften, auch so Plattenspieler, Tonbandgeräte und auch die Verstärker aus der damaligen Zeit, 70er, 80er Jahre. Das war halt so meine Zeit, da bin ich mit den Geräten groß geworden. Und das ist vielleicht eine kleine Besonderheit, die ich auf meinem Kanal anbiete, neben Vinylvorstellungen, die ich mir neu gekauft habe und auch Vinylplatten, die ich schon länger im Bestand habe. Ob das jetzt Singles oder LPs sind, also so quer durch den Garten. Und ja, ich denke, das Retro ist da vielleicht so ein bisschen kleine Besonderheit, die da heraussticht.
Ja, das kann man ja im Prinzip auch gleich nochmal an deinem Logo sehen. Ne? Du hast so als Logo quasi eine Tonbandmaschine oder einen Teil davon. Da werde ich natürlich auch gern gleich nochmal ein bisschen drauf eingehen, was du uns davon zu erzählen hast. Vielleicht steigen wir da mal ein. Wie ist denn diese Maschine eigentlich sozusagen in dein Leben getreten? Also wo ist da diese Verbindung, dass das so stark auch mit deinem Kanal verbunden ist?
Also Tonbandmaschinen waren bei mir oder Tonbandgeräte früher waren immer schon ein großes Thema. Ich habe das eigentlich von meinem Papa, der hat früher schon immer auch eine Tonbandmaschine oder ein Tonbandgerät gehabt und ich habe dann immer das alte Gerät bekommen, schon früher, das war Mitte 70er Jahre, da war ich so 6, 7 Jahre alt. Da hatte ich schon eine Tonbandmaschine beim Zimmer stehen gehabt. Da hat mein Vater damals Märchen aus dem Buch vorgelesen und die dann quasi dann praktisch dann auf Tonband aufgenommen. Und das habe ich dann abends zum Einschlafen gehört. Und da hat mich die Tonbandmaschine oder das Tonbandgerät schon begleitet. Und dann irgendwann, so in dem Alter von 13, 14, hatte ich dann meine eigene richtige Tonbandmaschine in meinem Jugendzimmer damals an HiFi-Bausteinen von Technics damals benutzt. Und dann irgendwie kam es dann dazu, dass ich mir eine richtige Maschine dann geholt habe. Das war damals von Teac. Die habe ich mir gekauft, für in den Proberaum mitzunehmen, weil das war eine Zeit, da gab es keine Kassettendecks mehr mit Tonband, also mit Mikrofoneingängen. Ja. Und dann habe ich gedacht, was machst du jetzt? Dann ist die Auswahl irgendwie auf ein Tonbandgerät bzw. eine Tonbandmaschine gefallen, weil dort konnte man noch 2 Mikrofone, also Stereo, einstecken. Ja. Und da hatte ich das Gerät, das hat damals um die 25 Kilo gewogen. Das habe ich dann immer in den Proberaum geschleppt zur Aufnahme und wieder aus dem Proberaum raus. Und das war dann so die erste richtige Tonbandmaschine, auch so mit Holz, Seitenteilen. Ja. Und dann letztes Jahr habe ich dann diese tolle Maschine hier mir geholt. Und ja, eigentlich, wie gesagt, seit früher bis heute hat mich die Tonbandmaschine begleitet. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie das Bewegen der Spulen und dass man was sieht. Und das war schon immer irgendwie ein Reiz und das war von früher bis heute so geblieben.
Ja, da gibt es ja auch Parallele irgendwie zum Vinyl, ne? So dieses Musik hören, auflegen. Ne? Ja. Also ich glaube, da ist schon ganz gut rausgekommen, wo deine Faszination für das Gerät auch herkommt. Ne? Also kann ich gut nachfühlen. Trotzdem, so der schnelllebige Alltag, ne, bewegt dann ja immer wieder auch doch irgendwie zum Streaming. Und ich kann mir vorstellen, du hast schneller mal eine Platte aufgelegt als jetzt ein Band aufgelegt. Deswegen würde es mich mal interessieren, wie oft hörst du denn so Tonbänder auf deiner Maschine?
Also eigentlich schon regelmäßig. Also wenn ich hier in meinem Musikzimmer sitze, es hält sich eigentlich die Waage. Klar, Platten werden öfters aufgelegt, das stimmt. Also ganz die Waage ist es nicht, aber so zwischen Kassetten und Tonbänder, also so einmal, zweimal die Woche läuft das Gerät auf jeden Fall. Und also Schallplatten, klein bisschen öfters. Ja, man muss ja auch sagen, auf Platte hat man mehr. Ne? Also ich habe mehr Platten jetzt wie Tonbänder. Und von daher, ich höre mir jetzt nicht 20 Mal dasselbe Tonband an oder die paar Bänder, die ich habe. Ja.
Ne? Wie lange würde jetzt so eine Aufnahme maximal gehen von einem Tonband ungefähr?
Also bei den großen Spulen hier, auf der langsamen Geschwindigkeit, bekommt man 3 Stunden unter.
Oh ja.
In guter Qualität.
Na gut. Ja, wenn du dann mal die Arbeit gemacht hast, ist aufgelegt und das Ding ist voll mit Musik betankt, dann hast du auch eine Weile dann wirklich auch Genussmodus. Genau, ja. Ne? Also es ist nicht irgendwie wie Tape Deck, ah, scheiße, wieder drehen oder so.
Nee. Das kann man schon.
Schon eine andere Nummer.
Ja.
Das heißt, du hast also auch wirklich so eine richtige Sammlung jetzt wie Vinyl, wo du dann deine Tonbänder hast und wo du dann auch reingreifen kannst und verschiedene auch auswählen kannst dann. Ne?
Ganz okay. Genau.
Ja, krass, cool. Ja, weil da muss ich sagen, also da bin ich, also ich habe einen Freund, der hat selber mal so eine alte Maschine da rumstehen, aber jetzt, dass er regelmäßig hört, würde ich jetzt auch nicht sagen. Also du bist jetzt tatsächlich den Erste, wo ich treffe, wo nicht nur so eine da stehen hat, so sagen, hier Showroom, ich habe so ein Gerät, sondern das wirklich dann auch aktiv nutzt und wirklich damit auch hört, finde ich natürlich echt mega. Aber jetzt für mich so als Laie, der das jetzt so davor steht, ich habe keine Vorstellung, wo ich eigentlich solche Tonbänder überhaupt herbekommen würde. Ja? Also wie machst du das? Wo kriegst du da neues Futter? Gibt es da irgendwie eine geheime Quelle? Muss man da irgendwie findig sein und bei eBay rum? Oder gibt es da richtige Stores? Klär uns mal auf, so wenn wir jetzt keine Ahnung davon haben, keine Berührungspunkte.
Also es gibt beides. Also erstmal habe ich jede Menge Tonbänder noch von früher. Also tatsächlich noch Bänder, die jetzt 50 Jahre und noch älter sind. Mhm. Teils noch von meinem Vater, teils, wo ich mir früher selbst gekauft habe, dann so in der ersten Zeit. Dann gibt es immer noch die Möglichkeit bei eBay Kleinanzeigen oder auch bei Facebook, da bin ich so in einer Gruppe Tonbandfreunde, wo dann regelmäßig mal was angeboten wird, wo jemand ein Konvolut irgendwie verkauft, teils auch noch neue Bänder, original eingeschweißt, aus den 90er Jahren, so BASF-Tonbänder, das bekommt man hin und wieder. Aber man bekommt auch noch neue Tonbänder zu kaufen. Die bekommt man zwar jetzt nicht überall, sondern ich habe dann zum Beispiel beim Musikhaus Thomann bekommt man noch neue Bänder. Das sind dann so so BASF-Qualität quasi von früher. Oder es gibt noch eine Firma, die nennt sich Darklab. Die verkaufen dann noch Tonbandspulen. Da bekommt man auch noch diese Kelche her, diese Adapter, die man braucht für die großen Spulen. Okay. Dort bekommt man Bandmaterial einfach nur auf Wickel, wo man sich dann auf Spulen umspulen kann. Mhm. Da gibt es also schon noch Möglichkeiten. Okay. Aber man muss sagen, es ist sehr, sehr teuer. Ne? Also alleine für so ein normales Band, für so ein großes Band auf einer Aluspule, sind 80 bis 90 Euro weg für ein Band.
Okay. Also so jetzt die neue Peter Fox und so wird dann auch schwierig.
Also bespielte Bänder gibt es gar keine mehr. Ja. Früher war das mal so eine kurze Zeit, hat man auch bespielte Bänder bekommen. Habe ich auch ein paar, James Last habe ich ja schon mal vorgestellt. Ja. Aber das hat man früher auch nicht gemacht. Das war einfach zu teuer. Man hat früher, der Freund hat eine Schallplatte gekauft, der hat die dann mitgebracht, man hat es auf Tonband überspielt und das war eigentlich so gang und gäbe früher mit Bändern und Tonbänder bespielen, selbst bespielen oder aus dem Radio aufzunehmen.
Ja, klar. Ja, okay, jetzt zeige ich dir ein Bild. Also vielleicht kannst du mir irgendwie nach dem Interview mir mal ein paar Links irgendwie zuschicken, dann kann ich ja vielleicht mal ein paar Sachen mal in die Shownotes beziehungsweise in die Videobeschreibungen packen. Dass man sich da ein bisschen was angucken kann, ne? Falls da irgendjemand interessiert ist oder vielleicht so alles Gerät dann noch irgendwie am Speicher rumstehen hat und könntest du da eigentlich auch selber dran rumschrauben, also wenn da jetzt irgendwie was kaputt wäre oder so oder hast du da deine Leute, wo du es dann hingehen kannst oder so?
Das ist das große Problem bei, wie du schon sagst, bei so einem Dachbodenfund. Die Maschinen, die nicht laufen, die sind irgendwann auch, das funktioniert dann einfach. Die kann man vielleicht noch für eine Wiedergabe benutzen, aber die sind nicht mal richtig eingestellt. Ja. Dann die Kondensatoren sollte man irgendwann austauschen. Die Spur muss eingestellt werden und so. Mhm. Das ist halt das große Problem. Deswegen habe ich mir auch diese Maschine gekauft, weil diese war vollständig revidiert. Habe ich auch privat von einem Privatmensch gekauft, der mir aber wirklich alles gezeigt hat, was er in der Maschine gemacht hat. Ja. Da wurde alles ausgetauscht, alles nochmal eingestellt, neu. Und Das ist halt das Problem. Wenn das Gerät mal richtig eingestellt, gereinigt ist und funktioniert, hat man da auch über Jahre Spaß. Mhm. Wenn dann wirklich mal was dran käme, muss man schon ein bisschen schauen, wo man sowas hinbringt.
Vielleicht ist deswegen auch wichtig, dass du es so machst wie du, dass du es auch wirklich regelmäßig was hast.
Ja, ist auf jeden Fall besser für eine Maschine.
Ein paar Jahre rumsteht, kann ich mir vorstellen, mit der Mechanik und so weiter. Dann
die Mechanik verharzt.
Ja, genau sowas, ja. Und ich bin jetzt wirklich kein Bastler oder so, aber das ergibt mir irgendwie die Logik, ne? Das Gute ist, aber das Ding warm hält sozusagen, ja. Okay, jetzt mal im Vergleich zum Vinyl, ne? Wir sind ja ein Vinyl-Channel, Vinyl-Podcast. Hast du mal so Klangvergleiche gemacht oder hast du da eine Meinung zu oder Erfahrung mit, wie jetzt, sagen wir mal, die klanglichen Eigenschaften von solchen Tonbändern im Vergleich zu Vinyl sind? Also wie würdest du das beschreiben?
Also früher war es immer so, dass die Aufnahmen auf Band dumpfer waren. Also die Höhen, die waren nicht so kristallklar und es war immer etwas dumpfer. Hat man eigentlich nur im direkten Vergleich gemerkt, wenn man so einfach nur das Band aufgelegt hat, würde ich sagen, merkt man das nicht großartig. Okay. Aber wenn man eine vernünftige Maschine hat, wie jetzt hier, die auch vernünftig eingestellt ist und man ein gutes Band hat, ein neues Band hat, muss man schon genau hinhören. Also messbar sind die Unterschiede, klar. Wenn man jetzt irgendwelche Geräte dranhängt, Gerätschaften, wo man dann messen kann, wie sind die Spitzen, die Höhen, die Tiefen. Aber rein so vom Hören her würde ich sagen, beim guten Band ist das relativ gleich. Die Aufnahme auf Platte vielleicht noch ein bisschen klarer, gerade so von den Höhen, das würde ich schon sagen. Mhm. Aber das ist kaum ein Unterschied wieder, dass man das so jetzt irgendwie raushört.
Ne? Okay.
Aber da muss man, wie gesagt, schon eine vernünftige Maschine und ein vernünftiges Band haben. Und das Problem ist ja auch, dass die Maschine auf ein spezielles Band dann eingestellt ist. Also man kann jetzt nicht hingehen und sagen, ich hole ein Agfa-Band, ich hole ein BSF-Band, ich hole ein Mixel-Band. Mhm. Die Maschine wird auf ein Band eingestellt. Okay. Das ist dann das gängige Band, wo man halt meistens benutzt. Und auf diesem Band bekommt man dann die bestmögliche Qualität. Das heißt, man kann auch andere Bänder aufnehmen, aber da gibt es dann Klangunterschiede.
Verstehe. Aber sagen wir mal so, es schmiegt sich gut an, auch mit dem Vinyl hören, weil es halt beides irgendwie so einen analogen Flavor hat und man beides richtig geil klingen kann. Und beide stehen im Prinzip für Hörgenuss. Also ich glaube, da gibt es so unterm Strich vielleicht mehr Schnittmengen als irgendwie Unterschiede oder so. Also so kommt es zumindest für mich rüber. Ne? Und vielleicht führt das auch so zu deinem Channel. Ne? Du hast einen wesentlichen Vinyl-Channel, wo es sehr viel um Schallplatten auch geht, um Hi-Fi. Und trotzdem hast du die Tonbandmaschine als Logo, weil es eigentlich so ein Guss ist, ne? Auch bei dir. So wie du auch da sitzt, ne? Neben Plattenspieler, neben Tonbandmaschine. Das ist so ein Ding. Und trotzdem finde ich cool, dass man da bei dir nochmal so angestoßen wird oder so Bock kriegt, sich jetzt auch mal mit dem Thema zu beschäftigen, weil die allermeisten Vinyl-Nerds, die sind ja mit den Tonbandmaschinen raus, haben da gar keinen Peil von, ich ja eigentlich auch nicht, ne? Ich frage jetzt nur interessiert, aber dass das nochmal so ein Thema für sich ist, was eben auch interessant sein könnte, ne? Weil so in der Vinyl-Szene hat man ja auch häufiger mal so, hey, ich höre mal noch alte Tapes oder so, oder leg mal Tapes auf oder mal nochmal eine CD. Und das ist jetzt nochmal so was super Nischiges, aber auch sehr Charmantes. Und ich glaube, alle Leute, die so ein bisschen auf Vintage oder Retro stehen und sowas dann sehen, die denken halt, ja, geil. Also das fügt sich irgendwie schön da an, finde ich so. Ja. Okay. Erklär uns doch mal so ein bisschen zu deiner Anlage, wenn du jetzt abseits der Tonbandmaschine bist, auf was hörst du Vinyl, was ist dir dabei wichtig jetzt auch bei der Auswahl der Geräte? Also man sieht ja schon auf den ersten Blick, es ist sehr viel Retro-Flair auch da zu sehen, sehr viel Vintage, aber auch so ein bisschen was Modernes. Erzähl uns mal, was du da so alles zusammen hast.
Also mir war es halt wichtig, dass es, wie gesagt, eine Retro-Anlage ist. Darf man auch nicht mit einer neumodischen, audiophilen Anlage vergleichen. Also der Klang ist super, also mir gefällt es. Die Klangfarbe von den Boxen, von der Anlage und so weiter, das ist genau mein Stil. Aber man muss aber auch ehrlicherweise sagen, man kann nach oben audiophil natürlich da wesentlich mehr rausholen, wie jetzt mit meinen Vintage-Geräten. Ja. Aber das ist halt meine Schiene, was mir halt gefällt. Und ich starte einfach mal. Ich habe einen Verstärker von Sony. Das ist ein Verstärker, der wurde von 76 bis 79 gebaut. Das ist der STR 5800. Mit dem hat es eigentlich angefangen. Den habe ich von Patrick bekommen. Von Sonnengruß.
Sonnengruß, Grüße.
Ja,
Grüße in die Nachbarschaft.
Genau,
in die Nachbarschaft. Die meisten wissen es ja, allen anderen müssen wir es noch erklären. Also man kann im Prinzip so ein paar Schritte machen, um jetzt mal nicht zu viel zu verraten. Und dann steht man schon bei Patrick quasi im
Garten.
Im Garten.
Genau, direkt gegenüber.
Ja. Direkt gegenüber. Ist das eigentlich Zufall an der Stelle? Oder ist hier vielleicht irgendwie hier im Saarland so ein neuralgischer YouTube-Punkt, sozusagen ein unterirdisch begrabenes YouTube-Sendebewusstsein? Also erklär mal diesen Zufall an der Stelle, das musst du nochmal. Also wie kann das sein, dass zwei so bekannte YouTuber quasi in der gleichen Straße wohnen, so mehr oder weniger?
Ja gut, also bekannt würde ich mich jetzt nicht so bezeichnen. Aber ich denke, ja, es war Zufall. Es war eigentlich Zufall. Ich hatte vorher einen gemischten Kanal mit mehreren Inhalten und habe dann nur irgendwann gemerkt, das bringt mich nicht weiter, weil Leute, die zum Beispiel jetzt sich für Schallplatten interessieren, die wollten dann nicht sehen, dass ich noch Lost Place auf meinem Kanal hatte oder mit meinem Sohn mal Lego-Raumschiffe aufgebaut habe. Ja. Und dann irgendwann dachte ich immer, ich muss mich spezialisieren für eine Sache. Aha. Und das war dann halt diese Retro-Vinyl- und Hi-Fi-Geschichte. Ja. Und Patrick hat ein bisschen früher damit angefangen. Mhm. Aber klar, man hat sich dann so ausgetauscht und noch ein bisschen drüber unterhalten, auch über die Technik. Wie nimmt man auf, mit welcher Kamera und was für einen Aufwand betreibt man? Ja. Weil eigentlich war es unabhängig voneinander, dass wir diese Kanäle gestartet haben. Und ja, das war eigentlich Zufall eher.
Ja, ja, witzig. Und trotzdem kann man so ab und zu mal so ein YouTube-Beratungs-Supervisionszirkel starten. Einfach mal die Karlsbergflaschen, ja, Prost, ja, oder auch andere Biere, ne? Wir wollen ja keine Werbung aneinander stoßen lassen und dann mal weiter philosophieren. Sehr geil. Ja, man hat euch ja oft auch schon zusammen gesehen, ne? Muss man ja auch sagen. Also ihr habt ja schon Videos zusammen gemacht und so, bietet sich natürlich an, ne? Also mit der Nähe.
Mega ist klar, sei denn, dass wir diese Kanäle haben und auch diese gemeinsame Leidenschaft teilen irgendwo, trifft man sich natürlich auch zum Austausch. Er kommt mal zu mir rüber auf ein Bier und wir hören mal irgendwas oder hat eine neue Schallplatte oder ich komme mal zu ihm, weil er nochmal ein neues Gerät testet oder irgendwas Neues sich zugelegt hat. Klar, dann sind natürlich jetzt die Verbindung ist natürlich etwas anderes wie vorher, also noch mehr jetzt.
Ja, klar.
Aber mit den Kanälen, eigentlich war es Zufall. Also ich hatte nie jetzt vor, irgendwie zu sagen, hey, er macht einen Kanal, jetzt muss ich das auch machen. Weil, weiß nicht, nein, das war irgendwie war Zufall.
Also die nächste Ausbaustufe, Leute da draußen, die YouTube-WG, ne? Alle ziehen irgendwie zusammen.
Ja, genau, alle in die Straße hier.
Teilen sich im Studio. Ich glaube, die Gaming- und Tech-Leute, die machen das schon ganz lange so. Gut, ob die zusammen wohnen, weiß nicht, aber die haben mindestens dann so ein geteiltes Studio oder sowas. Nutzt die Nähe. Also wie gesagt, im südwestdeutschen Raum, da sind ja doch einige vertreten tatsächlich. Das ist ganz witzig. Okay, aber jetzt sind wir kurz abgedriftet. Du warst bei deinem Anlagensetup, genau, bei der Sony, beim Verstärker.
Mhm. Ja, mit dem hat es angefangen und dann kam mein altes Tonbandgerät dazu, das ich dann durch diese neue Maschine ersetzt habe. Parallel dazu habe ich mir einen Plattenspieler geholt. Das war erst einer von Dual. Da war aber ein bisschen was dran zu machen. Der steht jetzt immer noch aufgeschraubt irgendwo im Räumchen. Und da war ich aber ungeduldig und habe mir dann hier diesen Project gekauft, Project The Classic. Der sieht halt aus wie ein Gerät von früher.
Absolut,
ist auch so ähnlich aufgebaut, mit so einem Subchassis, gedämpfte Oberfläche. Heute mit Gummibällen, früher waren es ja so Federn. Und hat auch so ein schönes Holzgehäuse, dass es auch irgendwie dazu passt. Was habe ich dann geholt? Dann war ein CD-Player noch dabei dran. Da habe ich lange überlegt, ob ich einen CD-Player noch hole, aber ich habe so viele CDs noch von früher und dann dachte ich, komm, die hörst du auch mal gerne. Jetzt hast du die Möglichkeit, hier zu hören. Dann kommt es auf so ein Gerät eins mehr oder weniger nicht an. Und dann kam noch ein Kassettendeck. Das Kassettendeck ist von Yamaha, CD-Player war von Marantz übrigens und das Kassettendeck ist auch aus den Anfang 90er und das ist auch eingestellt, revidiert und da wurde auch alles dran gemacht und ja, das macht mir halt Spaß. Mir macht es Spaß, mich hinzusetzen, dann eine Kassette aufzunehmen, mir eine Zusammenstellung zu machen oder auf dem Tonband. So wie andere eine Spotify-Playlist mache, mache ich das genau dann auf Band oder auf Kassette.
Cool. Nochmal zu dem Marantz, da hat der Patrick das Soul-Note-Werk besichtigt und da hat man ja irgendwie erfahren, dass die früher diese Marantz-Geräte produziert haben. Also ist das wahrscheinlich jetzt noch ein Gerät aus der Zeit, weißt du das?
Das Gerät ist von Anfang, Moment, ich muss schauen. Ja? Ich meine Anfang 90er, Aber das kommt so ungefähr hin.
Das kann ungefähr. Also ich habe jetzt auch
nicht. Oh nee, Quatsch, nee, nee. 2010. 2010 bis 2014 wurde hergestellt.
Okay. Ich habe jetzt aber auch nicht im Kopf, wie lange Soul Note das,
das weiß ich auch nicht.
Gemacht hat. Ne? Schreibt es in die Kommentare. Ja. Wir können ja nicht alles selber googeln. Also wir machen ja schon viel, aber irgendwie müssen wir auch selber aktiv werden. Das ist immer so meine Message. Okay, cool. Ja. Und genau, dann hast du aber auch hier die Moderne zugelassen, ne?
Ja.
Mit Cambridge und so weiter. Bitte keine Hate-Kommentare, einfach kurz einmal durchatmen, an die frische Luft gehen, runterschlucken und weitermachen und dann was Liebes schreiben. Auch das kann man machen. Und ich finde, also diese Space-Cray-Optik, sage ich jetzt einfach mal, also zieht mich genauso magisch an durch das Moderne wie die alten Sachen auch. Ja? Also es hat ja jeder so einen Charme. Und ich meine, du kannst dir jetzt halt leider keinen Streamer aus den 70er Jahren kaufen. Also das muss man natürlich auch irgendwie auf dem Schirm haben. Ne? Und daher.
Gut, da werden jetzt wahrscheinlich viele fragen, warum hat man eine Retro-Anlage dann einen Streamer drin? Aber
du musst dich nicht rechtfertigen.
Nein, aber ich erkläre es kurz. Ich erkläre es kurz. Das ist eine ganz einfache Geschichte. Wenn ich was auf Band aufzeichnen will oder auf Kassette, klar kann ich von meinen Schallplatten überspielen oder von meinen CDs, aber ich will ja nicht nur jetzt meinen Bestand, den ich eh schon habe, dann auf Band verewigen. Das kann man mal machen für so ein Best-of. Aber im Großen und Ganzen streame ich, also lasse die Musik vom Streamer laufen und kann dann auf Band aufnehmen.
Ja.
Das ist der Hauptgrund, warum ich einen Streamer habe. Und wenn, also bei uns direkt vorne dran ist ja die Terrasse, wenn man im Freien sitzt, da sind auch noch zwei Lautsprecher, und wenn man im Freien sitzt und dann noch eine Party hat oder so, dann ist es einfach angenehmer, wenn man von vom Streamer was durchlaufend wiedergeben kann und nicht ständig die Platte muss umdrehen oder muss das Tonband wechseln, das ist dann auch nervig. Und wenn man dann einen vernünftigen Klang hat, einen vernünftigen Streamer hat und das dann draußen noch genießen kann, ist halt natürlich auch ein Riesenvorteil.
Ja. Das
zur Rechtfertigung.
Ist gekauft. Ja. Nee, sehr cool. Macht auch voll Sinn. Und wie gesagt, also ich mir muss man da eh nichts erklären. Ich finde, wenn man so die besten Komponenten so aus der Vergangenheit kombiniert mit modernen Sachen, es gibt einfach Sachen, die sind heute halt geiler und funktionieren auch besser. Es gibt Sachen, die waren früher vielleicht besser oder genauso gut. Und ich finde, gerade diese Kombination hat ja den Charme. Ja, also wir müssen ja hier nicht irgendwie ein Filmset aufbauen, in dem alles korrekt in das Jahr gemünzt passt und so weiter, sondern wir leben hier eine Leidenschaft für Musik. Ne? Und das kann viele Formen annehmen. Das kann analog sein, es kann aber auch mal digital sein. Ja? Und wer sich da eine oder andere Seite versperrt, bitteschön, muss ja jeder selber wissen. Nur ich kann es halt nicht nachvollziehen, dass man dann anderen Leuten irgendwie den Spaß nimmt oder dann darüber abhatet. Ja, das muss ja jeder für sich selber wissen, auf was er da Bock hat und das dann halt eben machen.
Ne? Ich meine, die Boxen passen ja dann auch nicht dazu.
Ja.
Ja, die Boxen sind die Wurf der Linden, die sind von 2020, glaube ich, und die haben aber den Retro-Charme. Die sehen so aus wie früher, die klingen so wie früher, die klingen warm und das sind einfach schöne Boxen. Und
absolut.
Das passt. Ich habe jetzt auch 2-3 verschiedene Boxen probiert, also die, wo ich früher schon hatte, riesengroße Standboxen. Das hat einfach nicht, das war kein besonderer Klang. Und dann habe ich mir ein paar neue zugelegt, die waren dann auch nicht so. Und dann habe ich mich für die entschieden und da bin ich einfach angekommen.
Ja.
Hat ja der Patrick vorher auch gehabt, der hat sie ja verkauft.
Genau.
Aber in dem Moment hatte ich das damals nicht auf dem Schirm, sonst hätte ich mir sie gleich geholt. So bin ich wie weit gefahren, für die Boxen zu bekommen. Aber ja, für mich ist das einfach meine Erfüllung.
Ja, kann ich gut nachvollziehen. Patrick hat ja auch in unserer Podcast-Folge Low-Budget-Setup nochmal die kleinen, die Standlautsprecher von Wharfdale gehighlightet. Ne? Und ich finde sowohl die Großen, die Kleinen, ich finde die alle auch total schön. Also mir gefällt das wahnsinnig gut. Ich habe einfach nur das Problem, dass das jetzt bei mir so im Wohnraum einfach nicht reinpasst. Ne? Wenn ich da mehr so Vintage-mäßig sonst wie unterwegs wäre, dann wäre das, glaube ich, auch meine Wahl, weil ich finde die schön und auch vom Klang her. Wir werden ja nachher mal ein bisschen was auflegen, dann kann ich es mal genießen. Ich habe es ja leider beim Patrick verpasst, weil wie ich ihn damals besuchen war, hatte er sie ja gerade verkauft und dann waren sie weg. Deswegen habe ich sie nie gehört bei ihm, aber zum Beispiel Basement 45 hat es ja auch, ne, Pete. Und es ist einfach, sind einfach zeitlos schöne Dinger und vom Klang. Ich habe noch nie gehört, dass jetzt irgendjemand Schlechtes gesagt hat. Also jeder, der sie hat, ist einfach happy damit. Ne?
Gut, nach also, oben, klar, nach oben gibt es keine Grenzen. Man muss aber holen, ach, auch für das Preis-Leistungs-Verhältnis, das stimmt halt einfach hier. Stimmt, ne?
Ja.
Und es ist Geschmackssache.
Letztendlich sowieso, ja.
die Klangfarbe muss gefallen und fertig. Ne?
Ja. Aber ich finde hier deine ganzen Räumlichkeiten. Also man sieht ja im Laufe des Interviews hier, zumindest auf YouTube, nicht im Podcast, so ein paar Eindrücke, wie es hier aussieht. Und es ist einfach wunderschön und es ist alles total stimmig und passt super zusammen. Und wie ich ja auch schon gesagt habe, wie ich eben reingekommen bin, also mein erster Eindruck, es sieht noch viel schöner aus als auf den Videos. Das ist einfach ein Wohlfühlraum und einfach ein Träumchen. Nee, kann ich wirklich so sagen, auf jeden Fall. Trotzdem möchte ich dich fragen, bist du mit deinem aktuellen Setup zufrieden oder planst du schon im insgeheim ein Upgrade?
Das ist eine schwierige Frage. Also ich bin jetzt eigentlich kein so Mensch, der ständig irgendwas austauscht, weil, wie ich eben schon gesagt habe, bei den Lautsprechern, ich will irgendwann ankommen und irgendwann sagen, das ist für mich jetzt die perfekte Anlage. Natürlich gibt es immer mal irgendwelche Geräte, die einem dann über den Weg laufen und sagt, das wird noch fehlen. Zum Beispiel, es gibt von Sony jetzt auch einen CD-Player, der genau hier reinpassen wird, auch mit diesen Holzwangen. Okay. Die meisten sind aber schwarz zu bekommen und auch schwer zu bekommen. Mhm. Silber noch schwieriger. Okay. Das wäre jetzt zum Beispiel mal etwas, wenn ich sowas mal durch Zufall finden würde, könnte ich mich dazu hinreißen lassen. Oder beim Tape-Deck. Ich habe 2 Tape-Decks vor diesem Yamaha mir zugelegt. Mhm. Das waren dann auch mit Holzseitenteilen. Aber die waren so verstellt und da müsste man so viel machen und wenn ich da mal was bekommen würde, dass das revidiert ist und wo alles tippitoppi funktioniert, könnte ich mir vorstellen. Was ich aber jetzt im Moment, Standpunkt jetzt, in meinem Leben nicht ändern würde, wäre der Verstärker. Okay. Also wenn der nicht kaputt gehen würde oder sowas, glaube ich, den werde ich noch ewig behalten und die Boxen und das Tonbandgerät. Das sind so Sachen, gut, Plattenspieler, bin ich auch, ich bin eigentlich mit allen
zufrieden. Wenn man mal so nachfragt.
Ne? Jo, eigentlich bin ich mit allen zufrieden. Ich könnte mir vorstellen, vielleicht Kassettendecken-Upgrade irgendwann oder CD-Player. Aber den Rest im Moment wüsste ich nicht was.
Ne? Also ein Tonabnehmer würde ich auch nicht kitzeln.
Gut, ich habe jetzt ein Autophon-System, da gibt es natürlich auch noch bessere. Aber ich habe hier den so gekauft und habe dann seitdem noch nichts dran verändert und war auch zufrieden oder bin zufrieden. Vielleicht, wenn ich einen Vergleich hätte, würde ich sagen, oh, da gibt es ja doch noch was oben drüber, sicherlich. Aber bin ich noch nicht in die Verlegenheit gekommen.
Nein, ich will jetzt auch gar nicht kitzeln. Ich muss dir nur die Frage stellen, also will sagen, wenn man einfach so happy ist und das so passt und man da selig ist und es gibt ja nichts Schöneres. Ja? Also ich meine, es ist auch schön, das hat man ja auch in dem Talk da mit Demi Vesos, wo es um dieses Audiophil oder Audiophil ging, ja, da war ja auch so diese Frage, ne, mit diesem Upgrade oder bist du irgendwie am Ziel angekommen oder nicht, ne? Es ist auf der einen Seite, denke ich, was total Schönes, wenn man sagen kann, hey, ich bin jetzt mit dem Setup so, wie es ist, zufrieden und ich finde es saugeil, ich will da nichts dran ändern, wie du es jetzt zum Beispiel mit deinem Verstärker gesagt hast, ne, mit den geilen VU-Metern und alles, das ist halt einfach ein Charme, das kann halt so ein modernes Gerät vielleicht dir so nicht bringen, ne? Und da bist du einfach happy und da willst du da drauf bleiben und da hast du auch eine emotionale Verbindung. Trotzdem kann es ja auch schön sein, so eine Nische oder so einen Bereich zu haben in deiner Kette, wo du sagst, geil, ich habe jetzt irgendwie nochmal Bock, was auszuprobieren oder was zu verändern. Es muss halt irgendwie so ein Spagat, denke ich, sein. Mhm. Also wenn es zu viel wird, hat ja Patrick auch schon berichtet im Podcast, der irgendwann, wenn du an einer privaten Anlage so 5, 6, 7 Komponenten auf einmal dann austauschst, weil du das noch testen willst, dann verlierst du halt irgendwann vielleicht wirklich den Spaß. Und da muss man so ein bisschen aufpassen, dass das halt so ein angenehmer Spagat bleibt. Ne? Genau. Okay. Ja, magst du unseren Zuschauern oder Zuhörern, je nachdem, vielleicht noch so zum Abschluss ein paar Platten empfehlen, was du gerne hörst oder in letzter Zeit entdeckt hast oder, keine Ahnung, irgendwie so ein Evergreen für dich ist, wo du immer ziehen musst, wenn wir über Vinyl sprechen?
Also ich habe jetzt einfach mal 3 rausgesucht, aber 3 ganz aktuelle.
Okay.
Wo habe ich sie? Hier. Und zwar einmal, die habe ich auch schon mal vorgestellt, neue Band, Ultra Pure heißt die, My Garden Angel heißt die Platte, ist ihr Debütalbum. Ist so Alternative Rock, Pop, sehr abwechslungsreich. Die Platte klingt eigentlich so wie ein Sampler, weil jedes Lied klingt irgendwie anders.
Okay.
Also ist jetzt nicht so, dass man sagen würde, oh ja, da ist ein roter Faden, sondern es klingt irgendwie jedes Lied anders. Das hat mich so fasziniert. Ich habe ja in meinem Video schon erwähnt, ich glaube, das ist für mich, also ne, nicht ich glaube, für mich ist das 2023 erstes Halbjahr schon die Platte, also die Neuentdeckung für mich.
Okay, cool.
Durch Zufall auch mitbekommen, der Frontmann und Sänger und Gitarrist von der Band, ist der Sohnemann vom Billy Joe Armstrong, heißt er, geil, von Green Day, der vom Frontmann. Das ist der Sohn. Klingt vom Gesang her, wenn man es weiß, kann man so Parallelen erkennen, aber musikalisch ganz andere Richtung. Und das ist auf jeden Fall ein Tipp. Also da bin ich so begeistert von, weil es ist Musik, die geht in einem direkt ins Ohr, klingt nicht langweilig und sehr abwechslungsreich, also und fantastischer Klang. Also auf jeden Fall.
Cool.
Muss man mal reingehört haben.
Nie gehört, aber klingt spannend auf jeden Fall. Die Next Generation.
Dann bei mir ganz klar, war ich sehr überrascht. Ich bin ja absoluter Fan von Blur, damals Britpop und so Krams. Und die haben jetzt nach 8 Jahren, 9 Jahren ein neues Album rausgebracht. Mhm. Das habe ich durch Zufall jetzt auch erst mitbekommen. Das kam vor 2 Wochen raus. Für mich natürlich ein Must-Have. Also ich habe nicht reingehört vorher irgendwie und habe mir dich die Platte bestellt, weil ich sie haben will, weil es Blur halt ist. Ja. Man muss dazu sagen, wenn man die alten Sachen von Blur kennt, die waren ja doch schon ein bisschen ruppig teilweise. Das ist ein sehr eingängiges Album. Sehr ruhig. Ja, vielleicht würden eingefleischte Blur-Fans sagen, das ist nicht mehr Blur wie früher. Aber ich sag mal, wenn man von Blur alles hat, bin ich ja mal froh, wenn es mal ein bisschen in eine andere Richtung geht und trotzdem gefällt. Ne? Also klar haben mir die alten Sachen auch sehr gut gefallen und das Ruppige, das hat das Ganze irgendwie ausgemacht. Aber finde ich ein ganz fantastisches Album, kann man gut hören und auch eine fantastische Pressung, finde ich.
Ja, da gab es ja auch diese abgefahrene Zoetrope, falls ich das richtig ausspreche, hast du das gesehen, wo man so auf den Plattenteller legt und dann so beim Drehen so psychedelische Muskeln und so weiter ergibt und so. Ist halt eine Picture, klingt halt wohl nicht so geil, also da ist Black sicherlich die bessere Wahl, aber ist mir gerade an der Stelle eingefallen, ja. Ja, cool. Ich habe das Album auch schon ein paar Mal digital durchgehört, also auf Platte habe ich es noch nicht tatsächlich, aber muss auch sagen, überraschend gut. Also wir haben es auch im Podcast ja empfohlen, so als Pre-Order, bevor es rauskam. Und ich muss sagen, ja. Also werde ich auf jeden Fall noch einige Male hören. Ob es noch auf Platte kommt, weiß ich noch nicht. Aber als Blur-Fan ist man da, glaube ich, alles andere als enttäuscht. Also richtig geil. Es sind richtig geile Sachen drauf. Ja.
Cool. Dann als drittes, das kam gerade heute an.
Die Hoffnung
naht. Genau, die Hoffnung naht. Ich habe auf dem Fury in the Slaughterhouse das neue Album geholt. Ja. Ich habe es vorher schon ein paar Mal gehört als Stream. Im Streaming und ich muss sagen, ich bin damit groß geworden mit Fury and the Slaughterhouse, eine Band aus Hannover, früher in den 90er Jahren ja so eine der deutschen Bands, wo englischsprachig gesungen haben. Und ich habe mal so gekauft und muss ganz ehrlich sagen, wer Fury von früher mag, wird mit dieser Platte auch sehr warm werden, weil es klingt eigentlich wie früher, kein Abklatsch von früher, aber die Musikrichtung ist da, da hat sich nicht viel verändert. Ja, kann man gut hören, auch gut nebenbei. Es sind eingängige Melodien. Und ich finde, wenn man die Platte zum ersten Mal durchhört, denkt man, die Lieder kennt man doch irgendwie schon. Ja. Weil es einfach so eingängig ist, aber nicht langweilig. Also ist auch ein schönes Album. Wer, wie gesagt, mit Fury in the Slaughterhouse was anfangen kann, dem gefällt die Platte bestimmt auch.
Und auch schön gemachter Gatefold.
Ja, das ist
also alles, eben mal beim Kaffee in der Hand, das
Ding. Ja, ist alles so,
so schön matt. Ne?
Matt.
So, fühlt sich gut an.
Ja.
Wunderschönes Cover.
Aufgelegt haben sie selbst noch nicht. Wie gesagt, sie kam erst heute. Ja. Ich konnte sie noch nicht anhören. Ich habe sie ganz normal in schwarz. Gibt es ja auch verschiedene Boxen dann vorne mit kleinen...
Mit Sein, habe ich sie gesehen, irgendwie bei Social Media. Ja, das war so bei mir so das Tape-Zeitalter. Also da habe ich so auf Kassette überspielt und so. Das war so die Zeit, wo ich wirklich Fury gehört habe. Und dann war ich irgendwie raus. Aber jetzt, wo du es auch nochmal highlightest oder ich es auch mal hier und da Social Media-mäßig gesehen habe, werde ich auf jeden Fall nochmal reinhören. Ein guter Freund von mir, Servus Dieter, guckt auch die Videos, der hat sich jetzt auch die neue Platte nochmal geholt und schon davon ein bisschen geschwärmt. Also werde ich mich auf jeden Fall mal auseinandersetzen. Vielleicht haben wir ja nachher Zeit, kann man ja mal reinhören oder so.
Genau.
Oder später. Geil. Okay. Ja, lieber Frank, dann kommen wir zur letzten Frage. Das ist sozusagen die Signature-Frage, die irgendwie so am Schluss von meinen Interviews immer gerne kommt. So oder so ähnlich. An dich lautet sie: Wo siehst du dich und deinen Kanal in 5 Jahren und worauf dürfen wir uns noch freuen?
Gibt es den Kanal in 5 Jahren noch?
Ja, gut, jetzt mal in deiner Fantasie. Erstmal, gibt es den noch? Und wenn ja, gut, wenn es ihn nicht gibt, dann sind wir wahrscheinlich schnell fertig. Tschüss!
Nee, also ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, wo ich in 5 Jahren mich sehe. Also mein Plan ist, ich will weitermachen, ganz klar, mit der YouTube-Geschichte, will da auch ein bisschen öfters was raushauen. Im Moment war alles etwas schwierig, habe ja in meinem Video schon erzählt, da haben wir ja ein bisschen umgebaut und dann jetzt im Sommer ist mit der Band dann, wo ich spiele, ja doch ein bisschen was los und da kam YouTube ein bisschen zu kurz, aber ich will da jetzt eine gewisse Regelmäßigkeit reinbringen. Also ich werde jetzt keinen festen Tag mir irgendwie vornehmen, aber so, dass ich alle 2 Wochen auf jeden Fall ein Video, manchmal vielleicht 2, also so wie es passt, aber ein bisschen regelmäßiger und schau dann mal, wo die Reise hinführt. Ne? Also wir haben es ja eben schon mal unterhalten, so generell mit YouTube-Kanälen steckt ja schon viel Arbeit dahinter. Wenn man vernünftig will aufnehmen, man will es ein bisschen schön schneiden und dann, wenn man es hochlädt und die Beschreibung dazu, das ist ja alles Arbeit und da soll es sich dann schon dementsprechend von der Qualität her auch irgendwie im Rahmen halten. Und ich weiß nicht, wo wir in 5 Jahren sind. Also ich würde mich freuen, wenn es weitergeht. Ich würde mich freuen, wenn es den Zuschauern gefällt. Ein paar Abos, ein paar Likes da lassen, dann bin ich glücklich. Aber ich habe jetzt nicht vor, mit diesem Kanal jetzt irgendwie jetzt anzustreben, ich will damit das große Geld machen oder so. Ich mache es auch Spaß an der Sache, weil es halt mein Hobby ist. Freue mich, wenn ich es mit jemandem teilen kann. Und ich freue mich immer, wenn es jemand gefällt. Und mehr braucht es für mich auch gar nicht zu werden. Wenn der Kanal wächst, würde ich mich freuen, aber das hat jetzt keinen finanziellen Hintergrund oder so.
Ja, ist ja bei mir auch so, also wenn jetzt halt die 1000 geknackt sind, also ich werde nicht diese Monetarisierung einschalten, ich möchte das jetzt einfach frei davon halten, das ist jetzt auch nicht mein Bestreben, aber das muss ja jeder einfach für sich entscheiden. Auf jeden Fall kann man sagen, auch bei dir in nächster halt ist die 1000, das ist dann einfach eine wichtige Marke dann auch nochmal. Und von daher, helft doch alle mit, dass es ein bisschen schneller geht. Wir haben ja deinen Kanal, dein Insta und alles, was es von dir gibt, unten in den Videobeschreibungen oder in den Shownotes verlinkt. Klickt da gleich mal drauf, wenn euch das alles gepasst hat und sympathisch war und euch auch für Tonbandmaschinen oder Co. oder Vinyl oder sonst was interessiert, der Musikgeschmack passt. Auf jeden Fall Abo da lassen, Like da lassen. Dann können wir dem nur beipflichten. Also, lieber Frank, auf jeden Fall vielen, vielen Dank, dass du heute Zeit genommen hast und mich hier in deine heiligsten Hallen reingelassen hast. Hat gerne großen Spaß gemacht mit dir das Interview und jetzt die Nachlese umso mehr. Jetzt werden wir schön Platten hören und noch das eine oder andere Bierchen zischen. Ich hab Bock und vielen Dank für deine Zeit und für deine Leidenschaft.
Sehr gerne, Dankeschön.
Also, ciao, Leute.
Ciao.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.